Ich freue mich auf die Predigt heute mit euch, weil ich glaube, dass sie meiner und eurer geschundenen deutschen Seele guttun wird. Ich ordne mich hier gerade mal noch, solange könnt ihr noch eurem Nebenmann Hallo sagen und euch kennenlernen oder dem, der hinter euch sitzt, dann habe ich ein bisschen Zeit hier vorne. Okay, Wer von euch hat gestern auch so einen 90-minütigen Herzinfarkt erlebt? Also ich saß immer vor dem Bildschirm und dachte immer so, dieser Pass und so. Es war furchtbar, aber wir haben uns gedacht, hier, scheiß drauf, wir fahren trotzdem Autokorso. Und meine Frau und ein Freund von mir, der hier drüben sitzt, ja, Fahne mitgenommen, Trikot ins Cabrio rein zum Rudolfsplatz. Und wir sind Autokorso gefahren und gehupt und gebrüllt. Wir waren zwar das einzige Auto in dem Korso, aber egal. Und ich habe mir gedacht, wir wollen unserer Seele was Gutes tun und erleben mal das Spiel von gestern nochmal so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, ist es gut? Ich brauche dazu, ja genau, gut. Alles klar, wir brauchen dazu einen Moderator, einen Kommentator, einmal Bild bitte. Der Kommentator wäre ich in diesem Falle. So, dass ihr wisst, wer ich bin, ja. Tom Bartels, sieht so ähnlich aus wie ich, hab ich festgestellt. So, dann brauchen wir natürlich eine super Stadionatmosphäre mit guten Fans. Nächstes Bild bitte, und die Fans seid natürlich ihr, ist klar. Und dafür dürft ihr schon mal aufstehen. Wenn ihr wollt und mutig seid, dürft ihr auch euch in den Arm nehmen. Und wir üben einmal ein Schalala, okay? Also zusammen. Schalala. 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 Super, alles klar, ihr seid super. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch ins Stadion gehen. Nächstes Bild bitte. Jawohl. Also, wir sind ja nicht mehr gestern, ne? Keiner ist da, nur wir. Und wir stellen uns also nochmal dieses Spiel vor. Liebe Hörer an den Radiogeräten, 65.000 Zuschauer im Moses Mabhida Stadion in Durban. Meine Damen und Herren, das ist Zuschauerrekord 2010 und die Stimmung ist unbeschreiblich. Die Fans lassen den Kessel brudeln. Anpfiff zum spannungsgeladensten Spiel dieser Weltmeisterschaft. Die Mannschaften Deutschland und Spanien spielen zum Einzug ins Finale Weltmeisterschaft 2010. Und es geht gleich richtig zur Sache. Friedrich mit der Nummer 3 erobert den Ball, treibt ihn die Seitenlinie entlang. Villa grätscht von hinten in die Beine. Freistoß, Schweinsteiger läuft langsam zum Ball. Ein kurzer Blick zu Özil und der Ball fliegt über das Mittelfeld. Özil und Xavi steigen hoch, Özil gewinnt und der köpft den Ball in Richtung Mittellinie. Podolski stoppt den Ball, eine schnelle Drehung um Ramos, Doppelpass mit Trochowski, Klose ist frei. Kloppi kommt den Ball, spielt ihn zurück zu Poldi, der nimmt den Ball geschmeidig an, umspielt ein, zwei Spiele, läuft auf den 16-Meter-Raum zu, täuscht an, spielt raus zur Eckfahne, dort wartet Lahm, der stoppt den Ball, sein Blick wandert zu Boateng, der mit nach vorne gekommen ist, schlägt die Flanke, der Ball fliegt exakt zum Gegenspieler, doch Schweinsteiger hilft aus wie immer, hier kämpft jeder für jeden, er tritt den Ball wieder an ein, zwei Gegenspielern vorbei, Lahm übernimmt den Ball und schlägt endlich die Flanke zum Elfmeterpunkt, der Ball steigt hoch, über die Köpfe, an den Händen von Casillas vorbei, Tor! Schalalala. Wäre das schön gewesen. Danke für eure Mithilfe. Dürfen Sie wieder setzen? Ach, ein Träumchen. Wenn das wahr geworden wäre. Leider nur ein Traum. Aber damit wir nicht bei den Träumen bleiben, habe ich auch euch noch einen realen Sieg mitgebracht, den wir uns mal eben anhören.
6 Minuten noch. Bankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund mit Varan schießen. Varan schießt! Tor! Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben.
Ach, herrlich. 1954, ein historischer Sieg, aber auch, wie ich finde, ein Leckerbissen der Kommentatorenkunst. Man merkt richtig, wie Herbert mitfiebert, wie er sich voll mit der Mannschaft identifiziert, er gehört dazu und kann die Spannung kaum mehr ertragen, explodiert förmlich am Mikrofon und feiert den Sieg und posaunt ihn hinaus in die Radiowelt Deutschlands. Herrlich. Man spürt einfach, dass Herbert mit vollem Herzen dabei ist und er weiß, seine Reaktion ist vielleicht ein bisschen übertrieben, hat er so gemerkt, ja, aber er fordert dann auf, hier, bitte habt ein Herz mit den Fußballfans. Es ist ihm nicht peinlich. Wahrscheinlich war es so einer durch den Krieg geprägten Mann, ja, ich weiß nicht, vielleicht so über 40, der sich so nie äußern würde, aber jetzt dieses Ereignis und er rastet völlig aus und es ist ihm nicht peinlich, weil er Anteil an einem unglaublichen Ereignis hat und für dieses Ereignis wird er zum Sprachrohr für Deutschland. Dieses Ereignis 1954 hatte nicht nur Auswirkungen auf die Menschen im Stadion in der Schweiz, auch nicht nur für die Menschen in Deutschland, sondern es war ein weltweites Ereignis. Und es war Teil der Reintegration Deutschlands in die Weltgemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland war wieder da. So, jetzt stellt euch mal bitte folgende Szene vor. Deutschland-Ungarn, Endspiel, die Spannung ist kaum zu ertragen, Deutschland schießt das erlösende Tor und der Kommentator sagt, ja gut, da ist jetzt also ein Tor gefallen für uns diesmal. Tut mir leid, ich kann es auch nicht ändern, ist jetzt halt so. Liebe Hörer an den Radiogeräten, vielleicht können Sie sich gerade mal zu zweit oder zu dritt zusammensetzen. Einfach mal über diesen Sieg nochmal nachdenken, austauschen, vielleicht mal fragen, was macht das mit mir? Was bedeutet jetzt dieser Sieg ganz konkret für uns im Alltag? Was würden wir mit dem Kommentator machen, ja? Also der würde nie wieder auf der Bildfläche erscheinen. Also dadurch, dass er diesen Sieg nicht mitfeiern würde, wenn er nicht auf dieser Begeisterungswelle mitschwimmen würde, würde er einfach diesen Sieg nicht weitertragen. Er würde diese Welle einfach stoppen. Es würde erst vielleicht einen Tag später in Deutschland ankommen und sich so durch das Land graben. Die Hörer bekämen keinen Anteil an diesem Sieg. Der Sieg wäre ihm peinlich oder er versteht nicht, welche Dimension dieser Sieg hat. Vielleicht denkt er, naja, es hat halt irgendein mittelalterlicher Mann, der vergessen hat, seinen Spieltrieb hinter sich zu lassen, einfach einen Ball in ein Tor in der Schweiz geschossen. Na und? Was ist daran interessant? Wenn ein Reichstag in China umfällt, interessiert es auch keinen. Also warum das? Aber er irrt sich. Er würde sich irren. Denn dieser Mann hat durch diesen Schuss Weltgeschichte geschrieben. Und wir erzählen uns 56 Jahre danach immer noch davon. Zum Glück war der Kommentator einer, der den Sieg zu schätzen wusste und zu feiern wusste. Er war sich bewusst, was dieser Sieg bedeutet hat und hat dieser Dimension durch sich hindurch Ausdruck verliehen. Er hat Anteil darin genommen und hat dazu beigetragen, dass ganz Deutschland Anteil an diesem Sieg nehmen konnte. Und im Grunde genommen war dieser Herbert ein Evangelist. Ein Evangelist für Deutschland. Ein Evangelist ist einer, der das Evangelium weitersagt. Und das Evangelium heißt nichts anderes als gute Nachricht. Ja, alle saßen damals gespannt vor dem Radio und lauschten und warteten, was der Radiosprecher für eine Nachricht verkündigen würde. 1:0 für Ungarn und Niederlage für Deutschland oder 1:0 für Deutschland und die Siegmöglichkeit für ihre Nation. Die Siegesnachricht. Darauf haben alle gewartet und saßen gespannt vor dem Radio. Und dann die erlösende Botschaft und der Aufschrei des Moderators. Er verkündete eine unglaublich gute Nachricht, nämlich der Sieg war errungen. Der Sieg für Deutschland. Und dieses gedemütigte Land, der Verlierer, das keine Ehre mehr nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, konnte jetzt wieder auf Augenhöhe mit den Nachbarländern stehen. Mal wieder Augen in Augen schauen mit Frankreich, Holland, Belgien, egal mit wem, sie waren wieder wer. Die Ehre war teilweise wieder hergestellt. Und jetzt sind wir genau bei unserem heutigen Predigttext angelangt. Der steht heute in Markus 16, im Vers 15. Erstmal Luther, er sagt zu seinen engsten Freunden, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Oder nach der Übersetzung, das Buch von Roland, geht los in die ganze Welt, bringt allen Menschen ganz frei und öffentlich die gute Botschaft Gottes. Ihr müsst euch vorstellen, die Situation war folgende, die Freunde von Jesus sind niedergeschlagen, gedemütigt, völlig desillusioniert und verschüchtert. Sie sind die Verlierer, wie wir gestern. Sie hatten ihr Leben auf Jesus gesetzt, hatten alles für ihn gegeben und nun war er eben tot. Hatte sie im Stich gelassen. Und sie mussten ihr eigenes Leben fürchten, weil sie zu diesem Jesus gehört hatten. Der ihnen auch noch Versprechen gemacht hatte, die er jetzt nicht mehr halten konnte. War ein ziemlicher Hochstapler. Doch dann, mitten beim Abendessen, taucht er plötzlich auf. Mitten aus dem Nichts. Die Jünger folgen gebannt seinen Bewegungen, ihre Münder stehen offen, der Sabbat hier an der Seite raus, Jesus setzt sich hin und Sieg. Es war der Sieg Jesu. Er war wieder da. Auferstanden von den Toten. Die Menschheit hat dieses Spiel bisher immer verloren. Immer. Ja, nur 14- bis 24-Jährige oder so wollen ständig älter sein, als sie aussehen und sind. Aber ab 24 würde ich sagen, will man nicht mehr älter werden. Man will dem Tod nicht mehr näher kommen, aber es klappt nicht. Und viele tun alles, um nicht sterben zu müssen, aber die Menschheit verliert. Sie hat immer verloren. Die zerstörerische Macht in dieser Erde hat immer gewonnen und gipfelt im Tod. Bis zu diesem Tag. Bis zu diesem Endspiel, wo Jesus diese zerstörerische Macht mit links fertig gemacht hat. Es war das Endspiel des Todes. Und nach diesem Sieg gibt Jesus seinen Freunden den Auftrag, geht hin in alle Welt und sagt allen weiter, was hier passiert ist. Verkünde das Evangelium. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger diese Herausforderung überhaupt nicht gebraucht hätten. Ich meine, wer sowas erlebt, der geht einfach von selber los, wie wir nach dem Sieg von Deutschland. Ja, wir packen alles ein, gehen auf den Rudolfsplatz und feiern. Da muss mir keiner sagen, Tobi, wir haben gerade gewonnen, komm, steh mal auf. Nee, da springe ich auf und geh mit. Und ich glaube, so ist es den Jüngern auch gegangen. Und weil die Freunde von Jesus damals weder Radio noch Fernsehen hatten, sind sie losgegangen und haben auf Marktplätzen bis Rom und Athen von Jesus erzählt. Und dieser Siegeszug ging weiter. An einem Tag haben bis zu 3000 Leute gesagt, ja, ich möchte zu diesem Sieger gehören. Und es war so, dass Geschichtsschreiber erzählen, dass diese Christen irgendwie den ganzen Erdkreis verrückt machen mit ihrer Botschaft. So weit ging diese Siegesnachricht. Und wie feiern wir heute diesen Sieg? Ich finde, ja, wir feiern diesen Sieg gar nicht mehr. Also wir feiern Osterhasen und Eier, aber keinen Sieg. Und selbst wenn es uns um Jesus geht, dann bereiten wir uns eigentlich 40 Tage lang auf seinen Tod vor. Wir fasten, gucken bekümmert oder sind es auch wirklich. Und dann läuft alles auf diesen Showdown Karfreitag zu und dann sind wir alle so massendepressiv. Und dann kommt ein komischer Samstag, an dem wir nicht wissen, was wir anfangen sollen. Und dann kommt der Sonntag und wir feiern an einem Sonntagmorgen Gottesdienst den Sieg Jesu, indem wir sagen, hey, der Herr ist auferstanden. Jo, für dich auch. Boah, richtig Stimmung, ja. Wie soll da je einer, der zuschaut, auf die Idee kommen, dass hier ein weltumspannender Sieg, ein Sieg, der für den ganzen Kosmos Entscheidendes errungen wurde. Wie soll bei einem Zuschauer da irgendwie die Sehnsucht aufkommen, ich würde gerne Anteil an diesem Sieg haben. Ich würde gerne zu der Siegermannschaft gehören. Wie denn? Vor allem frage ich mich, wie sollen überhaupt Zuschauer dazukommen, weil wir verstecken uns ja bei den Feiern in der Kirche. Wie soll da je einer dazukommen? Um den Sieg unserer Nationalmannschaft zu feiern, zieht sich doch keiner in sein Zimmer zurück und singt Humba Humba Teaträ in sein Kissen. Ja, da geht jeder raus, ja? Autokorso, hupen. So sieht's aus. Man packt seine Freundin in den Kofferraum und hinten drauf 10 Leute in einem Auto. Polizei ist auch egal in dem Tag. Dann wird gefeiert. Und so können wir auch Ostern feiern. Brian McLaren, ein Autor, hat mal geschrieben, dass wenn es nach ihm ginge, müsste Ostern ein 8-tägiges Festival sein, in dem jeden Morgen Shampoos gibt, ja, Essen ohne Ende, Band spielen, Poeten treten auf, Künstler zeigen ihre Werke und. Es müsste einfach ein berauschendes Fest sein. Wer Jesus gewonnen hat, gegen diese zerstörerischen Mächte in diese Welt. Und in anderen Ländern ist es zum Teil so. Ich habe vor ein paar Monaten einen Kneipenbesitzer kennengelernt, der mit 14 aus der Türkei hierher kam, Moslem ursprünglich, aber eigentlich nicht gläubig. Und wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, dass er mal in Spanien im Urlaub war. Und als er dann auf die Straße kam, war er plötzlich mittendrin in einem Siegeszug, in einem Riesenfest. Und er dachte, was ist denn da los? Es war halt Ostern in Spanien, also nicht nur in Spanien, es war Ostern. Und er ist immer noch nicht gläubig und würde das vielleicht auch nicht so interpretieren. Aber er erzählt heute noch davon, dass er Gänsehaut bekommen hatte und eine Art Gotteserfahrung hatte. Weil dort Menschen den Sieg Jesu in diese Welt gefeiert haben. mit Musik und Essen, mit Tänzen und schicken Kleidern und was weiß ich was alles. Waren übrigens die Katholiken dort. Warum haben wir solche Hemmungen, diesen Sieg zu feiern? Warum haben wir solche Hemmungen, Botschafter dieser guten Nachricht zu sein? Warum fällt es uns so schwer, den Sieg von Jesus zu feiern? Warum denke ich bei dem Auftrag von Jesus, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium, warum denke ich da sofort an irgendwelche peinlichen Straßeneinsätze, wo jemand zwanghaft versucht, jemand anders davon zu bekehren, dass er nicht zu Jesus gehören muss? Warum ist es so? Warum ist es mir dann plötzlich peinlich, zu Jesus zu gehören? Ich glaube erstens, weil wir Jesus zu einem kleinen, ganz persönlichen Kuscheltier gemacht haben. Wir haben ihn klein und kompakt für die Hosentasche gemacht. Er ist nur noch mein Glücklichmacher, mein Heimatgeber, mein Schuldvergeber. Und das ist er ja auch, aber ich erkenne immer mehr, dass er das nicht nur ist. Vor allem ist er das überhaupt nicht nur für mich. Es ist genauso für meine Kommilitonen, es ist genauso für deine Mitschüler, es ist genauso für deine Leute am Arbeitsplatz, für alle in Marburg, für die ganze Welt. Und dann kann der nicht mehr so klein sein, dass er in meine Hosentasche passt. Und zweitens glaube ich, dass mir Jesus manchmal peinlich ist, weil ich ihn irgendwie vergeistlicht habe. Weil er irgendwie manchmal gar nicht mehr so recht was mit dieser Welt zu tun hat. Oder wenn es so ist, dass er tatsächlich was mit dieser Welt zu tun hat, dann weiß ich nicht mehr was genau. Denn Jesus ist halt der, der ewiges Leben schenkt, wenn ich mal tot bin. Und er ist der, der mal herrschen wird, wenn die Welt kaputt gegangen ist. Er ist der, der mir meine Sünde vergibt, damit ich am Ende aller Tage für immer bei ihm sein kann. Und das stimmt ja auch, und das ist so gut und so wichtig. Und in sich würde das ja ausreichen für eine große Siegesfeier. Aber es ist nicht alles. Denn wenn das alles wäre, wenn es nur um die Zeit nach dem Tod ginge, warum soll denn jemand, der nicht christlich aufgewachsen ist und nichts von diesem Konzept weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, warum soll der was mit Jesus zu tun haben wollen? Der ja heute fragt, hey, was bringt mir Jesus? Was bringt mir Jesus jetzt? Was bringt mir Jesus heute? Die Frage nach dem ewigen Leben stellt sich doch eigentlich fast gar niemand mehr, zumindest nicht so Mitte 20, kommt vielleicht später wieder. Und Sünde, ich meine, wer kennt noch das Wort Sünde und was damit gemeint ist? Also warum soll sich da jemand was vergeben lassen, von dem er gar nichts weiß? Und am Ende immer bei Jesus sein, das will vielleicht auch keiner, denn wenn es dort so aussieht wie bei den Vertretern hier auf der Erde, die immer nur den Tod feiern statt das Leben, dann habe ich auch keine Lust, zu denen zu gehören. Ich glaube, dass wir Jesus stark vergeistlicht haben und seinen Bezug zur jetzt stattfindenden Wirklichkeit vergessen oder ignoriert oder was auch immer damit gemacht haben. Jesus ist doch für diese Welt hier und jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, empfinde ich manchmal. Es dreht sich anscheinend alles für irgendwie Ewigkeitsperspektive, irgendwie so in die Richtung. Und dann frage ich mich, was hat denn aber diese Freunde von Jesus angetrieben, sofort loszugehen und in Synagogen auf Marktplätzen von diesem Reich Gottes zu erzählen? Warum? Weil sie erzählen wollen, dass wenn wir alle tot sind, eine Chance auf ein ewiges Leben haben? Vielleicht auch. Aber ich glaube doch vor allem, weil sich dieser Sieg von Jesus mitten in ihrem Leben abgespielt hat. Die haben das erlebt. Das war nicht irgendeine spirituelle Erfahrung, die sie gemacht haben oder vielleicht nachts geträumt haben, sondern es hat sich ereignet. Die haben das mitbekommen. Es war mitten in ihrem Alltag. Der Sieg Jesu hat sich hier auf diese Welt ereignet und er hat somit enorme Auswirkungen für diese Welt. Damals und heute und morgen, daran glaube ich. Weil mit der Auferstehung Jesu die Herrschaft Gottes in diese Welt hineingebrochen ist. Wie so ein Brückenkopf von Gott, der sich auf die Erde legt. Ich kenne vielleicht so Brückenlegepanzer bei der Bundeswehr. Die fahren an ein Ufer des Flusses und dann wird so eine Hebebühne ausgefahren, dann legt sich so die Brücke über den Fluss drüber. Jetzt gibt es natürlich keinen Fluss, ja, zwischen Gott und uns. Aber es ist ein Brückenkopf in unsere Welt hinein. Und von dort aus breitet sich das Reich Gottes in unsere Welt aus. Wohin drückt sich die Herrschaft Gottes aus? Was ist denn die gute Nachricht? Was ist denn das Evangelium, von dem wir erzählen sollen? Erstens, natürlich, wie wir alle wissen, dass Jesus die Beziehung zwischen mir und ihm, zwischen Gott und Mensch, wieder heilt und herstellt. Und auch zwischen Mensch und Mensch. Auch wenn keiner mehr mit dem Begriff Sünde irgendwas, was ich interpretiert oder was damit anfangen kann, so erlebt doch jeder von uns diese Not, dass unsere Beziehungen nicht hinhauen. Dass wir immer wieder scheitern. Und genau in diese Not kommt Jesus rein. Zweitens, die gute Nachricht ist natürlich, dass mir der Tod keine Angst mehr machen braucht, weil ich weiß oder wissen darf, wenn ich zu Jesus gehöre, ist da kein Ende. Sondern es geht weiter. Es ist ein Durchgang zu einem Leben in der lebensschaffenden Ordnung Gottes. Und drittens, das möchte ich ein bisschen ausführen, die gute Nachricht ist aber auch, dass er hier und heute seine Macht sichtbar macht und diese Welt jetzt schon verändert. Es ist die Nachricht, dass Gott jetzt schon seine lebensschaffende, lebenserhaltende Ordnung wiederherstellt. Und wer sehnt sich nicht, dass in seinem Leben und in vielen Lebensbereichen endlich Ordnung einzieht? Wer sehnt sich nicht danach, dass in dieser Welt endlich Ordnung und Gerechtigkeit passiert? Jesus stellt zum Beispiel manche schwache, kranke oder behinderte Menschen wieder ganz her. Das hat Jesus damals gemacht und er macht es immer noch. Ich habe mal mit Bekannten zusammen für eine Freundin gebetet, die eine verkrümmte Wirbelsäule hatte. Wir haben einfach die Hand aufgelegt, wie es Jesus gemacht hat, und wir haben gebetet. Und Jesus hat diese Wirbelsäule geheilt. Ich als Beter mit der Hand habe gespürt, wie sich die Wirbelsäule verändert. Die Person, die Wirbelsäule krumm hatte, hat gespürt, wie sich ihre Wirbelsäule verformt. Und am nächsten Tag hat es der Arzt bestätigt. Und wir wussten nicht so ganz genau so, eigentlich darf das nicht passieren. Aber es ist passiert. Und es ist egal, wer mir das glaubt oder nicht glaubt, ich habe das erlebt und sie hat das erlebt und ist gesund und der Arzt weiß es auch. Und die Röntgenaufnahmen werden es auch bestätigen. Jesus hat es damals getan und er tut es heute. Er gewinnt über die zerstörerischen Mächte. Aber es geht noch weiter. Die gute Nachricht ist, dass durch Jesus eine Wiederherstellung gerechter Besitzverhältnisse angefangen. Und das ist hochpolitisch. Ich meine, die Politik denkt die ganze Zeit darüber nach, wie können wir diese Schere, die immer weiter auseinanderklafft zwischen Arm und Reich, wieder zusammenbringen. Und sie hat keine Idee. Und sie schafft es nicht. Und Jesus sagt, als er kam, dass mit ihm das Erlassjahr anfängt. Erlassjahr bedeutet, dass ursprünglich, dass alles Eigentum innerhalb des Volkes Israels wieder dahin zurückgeführt wird, wie es ursprünglich durch Gottes Ordnung an alle gerecht vergeben wurde. Das heißt, 50 Jahre konnte man sich quasi immer reicher machen, aber nach 50 Jahren war Schluss. Und ich als Reicher musste wieder alles abtreten, was ich von anderen genommen hatte, sodass alles wieder gerecht verteilt war. Und durch Jesus passiert das jetzt nicht nur für Israel, sondern global. Nicht durch ein Gesetz, das bestimmt, so muss es jetzt passieren, sondern durch seine Liebe und durch eine Begegnung mit ihm. Es passierte, dass Jesus einem begegnete, der saumäßig reich war, aber nur dadurch, dass er sich bei anderen unrechtmäßig das Geld geholt hat. Und was macht er durch diese Begegnung? Er gibt die Hälfte seines Besitzes an Arme. Und er zahlt jedem, den er beschissen hat, das Vierfache zurück. Allein durch die Begegnung mit Jesus. Eine Umverteilung des Geldes. Sein Name war Zachäus. Und das geschah und es geschieht heute immer noch, dass durch Jesus Menschen aufhören, ihren Besitz als ihr Eigentum zu sehen. Und so verstehen, dass es nur mir gehört, nur für mich da ist. Sie fangen an, ihre Häuser zu öffnen, hier im Christustreff oder wo auch immer in dieser Welt. Und dass sie ihr Geld weggeben, um andere zu unterstützen. Die gute Nachricht ist, dass sich durch Jesus wieder Gerechtigkeit in dieser Welt Bahn bricht. Gemeinden sammeln Geld. In der Urgemeinde ist es passiert, dass sie Geld gesammelt haben, und die waren auch viele nicht reich, um Sklaven frei zu kaufen. Die haben keine Revolution gestartet, sie sind hingegangen, haben diese Sklaven gekauft und freigelassen. Und William Pitt war mit 24 Jahren der jüngste Premierminister des United Kingdom. Und hat mit seinem Freund 1800 noch was, William Wilberforce, die Sklaverei im britischen Königreich beendet. Als Botschafter von Jesus. Anwälte, wie wir vor kurzem gehört haben von Justice Mission, geben Teile ihres Gehaltes und boxen Leute raus, die unter Zwangsprostitution stehen oder Zwangsarbeit. Und ganze Unrechtssysteme werden unter der Mithilfe von Jesus und seinen Botschaftern gestürzt. Der Kommunismus zum Beispiel, der Gott leugnet. Zum Beispiel durch den Pfarrer Christian Führe und seine Gemeinde der Leipziger Nikolaikirche mit ihren Montagsgebeten und Montagsdemos. Gottes Reich bricht sich Bahn und zerstört diese zerstörerischen Mächte mit seiner Liebe. Er überwältigt sie. Und die gute Nachricht geht noch weiter. Dass durch Jesus wieder Hoffnung in die Welt der Hoffnung stoßen kommt. Jesus hängt an seinem Tod an diesem Folterkreuz und neben ihm hängt einer, der zum Tode verurteilt war. Und vor ihm öffnet sich nur das schwarze Loch des Todes. Ohne Hoffnung. Und dann sagt Jesus zu ihm, heute noch willst du mit mir im Himmelreich sein. Was glaubt ihr, was aus diesem schwarzen Loch für diesen Mörder wurde? Der wurde in helles Licht heraus, durch das er gerne durchgehen wollte, weil es kein Ende bedeutete, sondern ein Hindurchgehen, ein Durchgang zu diesem Leben mit Jesus. Und ein ehemals Drogenabhängiger am Marburger Bahnhof sagte vor kurzem, als er am Tiefpunkt seines Lebens angekommen war: Solange ich die Leute vom Streetteam vom Christustreff sehe, weiß ich, dass mein Boot noch nicht untergegangen ist. Warum? Es sind auch nur Menschen, ja. Aber weil in ihnen Jesus lebt und durch sie hindurch sich Bahn bricht in diese Welt hinein. Und die gute Nachricht ist noch nicht zu Ende, ja, da müsst ihr jetzt durch, auch wenn es länger dauert. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Frieden in diese kriegsgeschundene, von Machtgier und Streit geprägte Welt bringt. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Und als er am Kreuz hängt, betet er für seine Feinde. Und als zum Beispiel Napoleon vom russischen Zaren Alexander dem I. besiegt wurde, da beriet ihn Baronin von Grüdener, eine Botschafterin Jesu, und hat ihm gesagt, lass milde walten gegen Frankreich. Lass milde walten gegen Frankreich aufgrund der Liebe Jesu. Und er hat es getan. Er hat eine Allianz geschmiedet mit einem anderen König und einem Kaiser und hat mit dieser Allianz die Weltfriedensordnung auf christlicher Ordnung gegründet. Europa hätte komplett anders ausgesehen. Frankreich würde am Boden liegen, wenn der Zar nicht milde hätte walten lassen aufgrund der Liebe Jesu. Die gute Nachricht ist, dass durch Jesus Beziehungen wieder geheilt und hergestellt werden. Ehepaare finden wieder zusammen. Väter und Söhne achten und lieben sich wieder. Waisen bekommen eine neue Heimat und Alleinstehende eine Gemeinschaft. Kranke erhalten Pflege. Es entsteht Diakonie. Der selbstlose Dienst am anderen. Eine ganze Nation wie Deutschland bekommt dadurch ein Sozialsystem, auf das die ganze Welt lange Zeit neidisch war und immer noch ist, aufgrund von Leuten wie Wiechern oder August Hermann Franke, die damit angefangen haben. Und die gute Nachricht ist noch lange nicht zu Ende, aber ich könnte noch lange weitermachen, aber die Predigt muss irgendwann zu Ende gehen. Deshalb ein paar abschließende Worte. Das Evangelium ist wirklich, wirklich eine gute Nachricht. Es ist die Nachricht vom Sieg Jesu über die zerstörerischen Chaosmächte dieser Welt, die jeder von uns erlebt, in sich selber oder um sich herum. Es ist die Nachricht vom Hereinbrechen der von Wundern vollen Wirklichkeit Gottes. Vom Hereinbrechen des Reiches Gottes in unsere sichtbare und unsichtbare Welt. Es bricht herein, bahnt sich seinen Weg in unsere kaputte Welt. Unaufhaltsam. Wir können es nicht aufhalten, selbst wenn wir wollten. Und das Ganze nur, weil Gott diese Welt und uns Menschen in diese Welt von ganzem Herzen liebt. Von ganzem Herzen. Und er will, dass sie in Ordnung ist. Jesus will, dass diese Welt in Ordnung ist. Jesus will, dass du in Ordnung bist. Jesus will, dass dein Leben, deine Beziehungen in Ordnung sind und nicht in Chaos. Und er will, dass du Teilhaber an seinem Sieg wirst. Er wünscht sich, dass du dich unter seine liebevolle Siegesherrschaft stellst und rauskommst aus dem Machtbereich der zerstörerischen Kraft und dem Chaos dieser Welt. Du bist von Herzen eingeladen zur Gemeinschaft mit diesem Sieger. Und du bist eingeladen, mit ihm und allen anderen seinen Sieg in dieser Welt zu feiern, an Ostern, aber vor allem in deinem Alltag. Überall, wo du bist. In der ganzen Welt, wenn du nach Ruanda gehst oder Tansania, in jedem Stadtteil, in Werder, im Richtsberg, im Waldheim, im Stadtwald, Oberstadt, egal. Egal in welchem Milieu du dich bewegst. Die liebevolle Herrschaft Gottes breitet sich aus, jetzt schon. Aber sie ist noch nicht vollendet. Sie breitet sich aus durch Gott ganz eigenständig. Aber vor allem auch durch Menschen wie die Baronin von Grüder in der Weltpolitik. Oder durch Menschen wie Wiechern in der Hilfe für Ausgegrenzte. Durch Gruppen wie das Streetteam für Abhängige und Alleingelassene. Durch Gemeinden wie die der Nikolaikirche in Leipzig für gerechte Systeme. Durch Gemeinschaften wie die Jesusgemeinschaft, die eine Heimat für viele in unserer Stadt bietet. Durch Menschen, die auf dem Bau arbeiten oder Künstler sind oder Schüler oder Professoren oder an der Kasse im Lidl sitzen. Durch dich durch mich. Wenn ich mich zu diesem Sieger hinstellen möchte und diesen Sieg mitfeiern möchte. Lass uns diesen Sieg feiern. Überall. Hier in Marburg. Amen.